wollen wir heute Abend mit dem zweiten Brief beginnen. Wir haben ja zwei Briefe im Neuen Testament, die der Apostel Petrus geschrieben hat. Wir dürfen annehmen, dass es wohl die gleichen Empfänger gewesen sind. Es waren an den Herrn Jesus gläubige Juden, die damals in der Zerstreuung lebten, die dort Fremdlinge waren, aber doch erfüllt waren von dieser wunderbaren Erwartung und Hoffnung. Ihr Weg wurde besonders gekennzeichnet durch manche Leiden und auch durch manche Schwierigkeiten. Der zweite Petrusbrief wurde doch wahrscheinlich kurz vor dem Heimgang, vor dem Märtyrertod, den der Apostel erduldet hat, geschrieben. Wir lesen aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Eben deshalb reichet aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge und fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorherigen Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißet euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisset und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber auch für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Soweit Gottes Wort. Die zuletzt gelesenen Verse zeigen sehr deutlich, wann dieser Brief geschrieben wurde. Und in diesen wenigen Versen wird auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, was überhaupt das eigentliche Anliegen des Apostels Petrus damals gewesen ist. Es handelt sich hier um einen sogenannten Abschiedsbrief. Von daher hat er manches gemeinsam mit einem anderen Abschiedsbrief, den wir im Neuen Testament finden, und das ist der zweite Timotheusbrief. Vom Inhalt her gibt es da auch tatsächlich manche Übereinstimmungen. Nun, wenn man sich einmal mit diesem Gedanken beschäftigt, ein Abschiedsbrief, und zwar angesichts des Todes, wo man vor diesem Augenblick steht, wo man aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit hinübergehen muss, dann hat man schon doch das Empfinden, das ist immer etwas ganz Besonderes. Wir werden das auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift finden, dass bestimmte Abschiedsreden, die angesichts des Todes vollzogen wurden, doch immer einen ganz, ganz tiefen Eindruck machen. Man weiß das auch aus dem praktischen Alltagsleben. Manche von uns werden sich vielleicht an einen Augenblick erinnern, wo einer ihrer Lieben Abschied genommen hat. Und man wird sich noch an jene Worte erinnern, die man dann so als die letzten Worte bezeichnet. Man trägt sie meistens wie ein gewisses heiliges Vermächtnis mit sich. Und ähnlich ist es auch hier mit diesen Abschiedsbriefen, sowohl im Blick auf den zweiten Timotheusbrief, als auch hier auf den zweiten Petrusbrief. Petrus war sich bewusst, es ist nur noch eine kurze Zeit, dann wird der Herr mich abrufen. Es wird hier sogar ausdrücklich betont, dass der Herr ihm das kundgetan hatte. Das heißt also, dieser Brief gründet sich letztlich auch auf eine Offenbarung, die der Herr ihm gegeben hatte im Blick auf sein Abschiednehmen aus dieser Welt. Paulus hat im Blick auf sein Abschiednehmen zwei Offenbarungen empfangen. Ich denke, daran sollten wir auch einmal denken. Und zwar haben wir auch schon im Evangelium nach Johannes eine ganz bestimmte Offenbarung im Blick auf sein Abschiednehmen. Und zwar wurde ihm damals mitgeteilt, dass andere ihn binden werden. Ein Hinweis zweifellos auch auf seine spätere Gefangenschaft und der damit verbundene Märtyrertod. Also Petrus wusste, mein Abschiednehmen bedeutet, dass ich diesen Märtyrertod erdulden werde. Und welche Empfindungen hat ein Mensch, wenn er vor dieser so überaus ernsten Tatsache steht? Man ist immer wieder zutiefst beeindruckt, wenn man sowohl die Ausführungen des Apostels hier, wie auch die Ausführungen des Apostels Paulus liest, der rückblickend auf sein Leben sagen konnte, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der gerechte Richter mir geben wird. Aber nicht allein mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieb haben. Und ich denke, das hat einfach das Lebensende eines Apostels Petrus und auch eines Apostels Paulus bestimmt. Sein Erscheinen liebhaben. Bei anderer Gelegenheit sagt Paulus das einmal, ich habe sogar Lust, abzuscheiden, um bei Christum zu sein. Und zwar deshalb, weil es weit besser ist. Nun, wir dürfen dem Apostel das durchaus abnehmen. Denn er gehörte zu jenen Auserwählten, so dürfen wir durchaus sagen, die in den dritten Himmel entrückt wurden. Die etwas gesehen haben von dieser unvorstellbaren Herrlichkeit der Himmelswelt. Und ich hörte unaussprechliche Worte, die eigentlich gar kein Mensch aussprechen kann. Er war von Christus erfüllt. Und er wusste, das ist weit, weit besser. Und auch ein Apostel Petrus, er bezeugt es hier in den nachfolgenden Versen, dass er Augen und Ohren Zeuge jener Herrlichkeit gewesen ist, als wir mit ihm auf diesem Berge gewesen sind. Wir wissen auch um jene Aussage, als ein Apostel Petrus das so erlebt hat. lasst uns drei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine, Elias eine. Und als sie in die Wolke eintraten, da hörten sie diese Stimme aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Petrus hat das nie vergessen. Und gerade am Ende seines Lebens erinnert er sich an diese einzigartige, gewaltige Offenbarung dort zusammen mit dem Herrn Jesus und zwei anderen Jüngern auf dem Berge der Verklärung. Aber gewiss sagt er diese Worte auch noch aus einem anderen Grund. Und ich denke, das bestimmt auch gerade den zweiten Petrusbrief. Es ist nicht nur ein Abschiedsbrief, sondern es ist auch eine Offenbarung im Blick auf zukünftige Dinge. Ähnlich wie der Apostel Paulus sieht er gewisse Entwicklungen, die ihn mit tiefer Sorge erfüllt haben. Und das finden wir dann im zweiten Kapitel, wo wir dann lesen, es waren auch falsche Propheten unter dem Volke, und zwar unter dem Volke Israel im Alten Testament. Und er sagt, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Das heißt, sie kommen. Als dieser Brief geschrieben wurde, gab es ganz gewiss auch schon falsche Lehrer. Aber noch nicht in diesem Ausmaß, wie sie dann in den nachfolgenden Abschnitten hier beschrieben werden. Der Apostel spricht hier von diesem starken Einfluss, der in der nachapostolischen Zeit dann auch tatsächlich einsetzte und seinen Höhepunkt erreicht, besonders in der Endzeit, wo das Geheimnis der Gesetzlosigkeit völlig offenbar wird. Und gerade dieses Kommens der falschen Lehrer hat den Apostel Petrus veranlasst, wie er hier in diesem Abschnitt zeigt, will ich Sorge tragen, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Erinnerung ist gut, ist notwendig. Denn wir wissen aus unserer persönlichen Erfahrung, wie leicht und wie schnell man doch etwas vergisst im Leben. Das ist nicht nur im praktischen Leben so. Das kann auch im geistlichen Leben so sein, dass wir so manche wichtige Grundsätze Gottes, so manche Verheißungen, dann einfach nicht mehr in der Bedeutung in unserem Leben festhalten, wie es eigentlich sein soll. Und darum sagt er, will ich Sorge tragen. Das ist mein Anliegen, euch etwas mitzugeben, damit ihr auch in der Lage seid, diesen Schwierigkeiten und diesen Anfechtungen, die es geben wird, auch in der Energie und in der Kraft des Glaubens zu begegnen. Und ähnliche Aussagen haben wir ja eigentlich auch in den beiden Timotheusbriefen. Auch da geht es um das Festhalten. Bewahre das Schöne, anvertraute Gut. Es geht tatsächlich darum, das, was der Herr uns geschenkt hat, in einem reinen Herzen und Gewissen zu bewahren, damit wir in der Lage sind, dieser Herausforderung zu begegnen, die es damals schon gab und die es besonders auch in der Endzeit geben wird. Nun, Petrus beginnt seinen Brief, indem er sich kurz vorstellt. Wir kennen diese Aussagen. Sie wiederholen sich sehr oft auch in den Briefen, dass die Apostel sich vorstellen, und zwar einmal als Knechte und als Apostel Jesu Christi. Eigentlich heißt es hier auch, dass sie Sklaven des Herrn Jesus geworden sind. Sie waren in die Nachfolge des Herrn Jesus getreten. Und sie waren der Überzeugung, das ist der Christus. Diese Überzeugung war dann immer stärker geworden. Vielleicht war es zunächst das Zeugnis Johannes des Täufers gewesen. Was sie innerlich davon überzeugt hat, das muss der Christus sein. Wir wissen auch, dass Petrus eine Mitteilung von seinem Bruder empfangen hat, seinem leiblichen Bruder. Der hatte den Herrn Jesus dort kennengelernt. Wenn wir das Evangelium nach Johannes lesen, da wird ausdrücklich betont, dass es der Bruder gewesen ist, Andreas. Und er hat es Petrus gesagt. Und dann haben diese Männer sich damals mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ist das der Christus? Kann man dieses Zeugnis annehmen? Einige der Jünger, die wir später wiederfinden in der Nachfolge des Herrn, haben vorher in der Nachfolge Johannes des Täufers gestanden. Sie waren von ihm belehrt worden. Tut Buße. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Sie waren dabei gewesen, wie viele von den Juden herauskamen an den Jordan. Sie hatten das erlebt, wie viele der Sünder und Zöllner sich dort im Jordan taufen ließen, indem sie ihre Sünden bekannten. Und sie waren Zeuge, wie Johannes der Täufer ihnen sagen konnte oder sagen musste: Ich kann euch jetzt die Sündenvergebung zusprechen. Denn es war eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Aber neues Leben kann ich euch nicht geben. Da müsst ihr auf den warten, der nach mir kommt. Der wird euch mit Heiligem Geiste taufen. Ich bin nicht wert, sagt er, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und als die Pharisäer kamen und sagten: Ja, wer bist du denn? Bist du der Christus? Nein, sagte ich nicht. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nur eine Stimme. Er ist das Wort. Und er kam, und dann erlebten die Jünger auch, wie der Herr Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Ein einzigartiges Erlebnis. Und wie sich auch dann der Himmel öffnete und Gott sein Zeugnis aussprach: Das ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Sie waren auch Zeuge, wie Johannes der Täufer im Blick auf den Herrn Jesus diese bedeutungsvollen und bekannten Worte aussprach: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Petrus folgte dem Herrn Jesus später nach. Und wir wissen um seine Überzeugung, die er auch ganz klar zum Ausdruck brachte. Was sagen die Menschen, wer ich sei? Nun, man war unterschiedlicher Ansicht. Manche sahen in ihm einen Propheten, andere Johannes, den Täufer, Elias. Was sagt ihr? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hatten sie geglaubt, davon waren sie überzeugt. Und bei späterer Gelegenheit, Evangelium Johannes 6, nachdem der Herr eine nach Ansicht der Jünger harte Rede gehalten hatte, wandten viele sich von ihm ab und wandelten nicht mehr mit ihm. Wollt ihr auch gehen? Lieben, das war die Frage des Herrn damals an die Jünger. Er war nicht bemüht, sie unbedingt festzuhalten. Er fragte sie sogar: Wollt ihr auch gehen? Er hätte sie durchaus gehen lassen, aber sie konnten nicht mehr gehen. Und warum konnten sie nicht mehr gehen? Wir haben geglaubt und erkannt: Du hast Worte ewigen Lebens. Und dann eine ganz bedeutungsvolle Feststellung: Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir denn gehen? Sie hatten den Herrn Jesus erkannt. Und hier merken wir etwas, welch eine Anziehungskraft der Herr Jesus hat für unser Leben. Was wäre das ein gewaltiger Verlust? Versuchen wir uns das einmal vorzustellen. Wir müssten weggehen von unserem Herrn. Gewiss kann man einmal ihn aus dem Blickfeld verlieren. Aber das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ob man jemand aus dem Blickfeld einen Augenblick verliert oder ob man weggeht, völlig weggeht. Petrus hat ihn sogar verleugnet. Da gab es so einen Augenblick. Aber als er zurückkehrte, Mit welch einer Energie und mit welch einem Einsatz hat er dann seinen Herrn bezeugt. Und ich denke, das liegt einfach in diesem Wort. Ich bin ein Knecht, wörtlich ein Sklave Jesu Christi geworden. Ein Sklave verfügte nicht mehr über seinen eigenen Willen. Wir haben oft uns daran erinnert, dass man hier Vergleiche macht, die allerdings nicht stimmen. Weil eben heute, wenn man von Arbeitgeber und Arbeitnehmer spricht, ist das ein ganz anderes Verhältnis. Das kann man durchaus nicht anwenden auf dieses Verhältnis zwischen Herrn und Sklaven. Petrus hatte sich freiwillig, bewusst in die Nachfolge des Herrn begeben und war bereit, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Aber er war auch Apostel. Und zwar ein von Gott, von dem Herrn selbst erwählter und von ihm bevollmächtigter Apostel. Wir wissen um seine Auswahl, um seine Berufung und um die Bevollmächtigung. Und der Apostel hat auch davon Gebrauch gemacht. Apostel Jesu Christi, die einen ganz besonderen, bestimmten Auftrag hatten, und zwar das Zeugnis von dem Herrn Jesus weiterzutragen. Wir wissen, dass die Apostel auch die eine ganz entscheidende Aufgabe hatten, die Grundlage der neutestamentlichen Lehre zu legen. Wenn Paulus von dieser neutestamentlichen Lehre spricht, dann sagt er, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und Jesus Christus ist der Eckstein. Wobei das Wort Eckstein tatsächlich eine dreifache Bedeutung hat. Nicht nur Eckstein, sondern auch Grundstein. Und auch eine dritte Bedeutung liegt in diesem Wort, und zwar Schlussstein. Er ist einfach die Grundlage, der Eckstein, der die Richtung angibt, und er ist der Schlussstein, wenn wir an ein Gewölbe denken, das einfach dem Ganzen den Halt gibt. Das alles finden wir in Jesus Christus. Und Petrus hatte seine bestimmte Aufgabe. Wir haben uns bei der Betrachtung des ersten Briefes daran erinnert, dass er nicht dieses Geheimnis des Christus vorstellt, sondern seine Aufgabe war es mehr, die Bestätigung hier deutlich zu offenbaren, was schon die Propheten vorhergesagt haben. Er zeigt besonders im ersten Brief, dass tatsächlich viele Weissagungen in Erfüllung gegangen sind. Und erinnert, dass die anderen Weissagungen noch in Erfüllung gehen werden. Die Leiden, die hatte er miterlebt. Und die Herrlichkeit würde noch kommen. Und darum hat man oft auch den Apostel Petrus als den Apostel der Hoffnung bezeichnet. Weil er viel und oft von der lebendigen Hoffnung spricht. Im Unterschied zu dem Apostel Johannes, dem man oft nachgesagt hat oder von dem man gesagt hat, der Apostel der Liebe, der diese herrlichen Grundsätze der göttlichen Liebe geoffenbart hat, und Paulus, der den Glauben geoffenbart hat oder die entscheidenden Grundsätze des Glaubens. Natürlich finden wir bei jedem der drei zuvor genannten Apostel auch die anderen Grundsätze. Aber das sind so gewisse Schwerpunktaussagen in den Belehrungen dieser Apostel. Ein Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Wir haben hier ein Wort, das geradezu charakteristisch ist für den Apostel Petrus, und zwar das Wort kostbar. Nun, wir gebrauchen dieses Wort auch in bestimmten Situationen. Sprechen wir auch von einer Kostbarkeit. Für uns ist es eine gewisse Steigerung. Wir sagen schön, wunderbar, kostbar. Aber bei dem Apostel Petrus hat dieses Wort auch noch eine tiefere Bedeutung. Es war nicht nur eine Steigerung von schön, sondern es war wirklich, wie es im Wort selbst zum Ausdruck kommt, etwas, was ganz, ganz kostbar war. Was einen unschätzbaren Wert hatte. Das ist eigentlich die Bedeutung dieses Wortes. Wir finden diese Aussagen schon 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da wird diese Aussage auf den Herrn Jesus selbst angewendet. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit. Es gibt nichts Kostbareres als die Person des Herrn Jesus. Und wenn er dann später von der Erlösung redet, oder schon im 1. Kapitel, dann gebraucht er dieses Wort auch. Nicht Silber und Gold, obwohl auch das schon kostbar ist, sondern durch das kostbare Blut. Das übersteigt jeden Wert, den es überhaupt gibt. Wobei die Kostbarkeit natürlich von göttlicher Sicht gesehen werden muss. Es gibt in den Augen Gottes einfach nichts Kostbareres als das Blut seines vielgeliebten Sohnes. In dieser Hingabe liegt einfach alles. Die völlige, absolute Hingabe des Sohnes dem Vater gegenüber, der sich durch den ewigen Geist Gott geopfert hat. Es gibt in der Geschichte des Himmels, um diesen Ausdruck einmal zu gebrauchen, keine größere Gottesoffenbarung der Liebe, und zwar der Liebe in der Gottheit, wie das Kreuz von Golgatha. Wir sollten das nicht übersehen. Von daher ist das eine Kundgebung, nicht nur für uns, sondern auch für die Himmelswelt. Der Sohn opfert sich, ist bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen, wobei der Sohn sich bewusst war, worin der Wille Gottes bestand. Sein Leben zu geben für uns sündige Menschen. Kostbar. Der das Blut durch das Blut seines Einzigen erkauft. So sagt es Paulus auch in der Apostelgeschichte. Und hier spricht er von dem kostbaren Glauben. Auch der Glaube ist etwas ganz, ganz Kostbares. Denn der Glaube ist letztlich ein Geschenk. Ohne Gottes Offenbarung würde es überhaupt kein Glaube geben. Der Glaube, Hebräerbrief, ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Nun, wir haben im Hebräerbrief Kapitel 11 nicht eine absolut umfassende Erklärung des Glaubens. Aber die wenigen Aussagen, die hier gemacht werden, zeigen schon sehr deutlich. Der Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten. Der Glaube ist Überzeugung. Und Überzeugung muss eine Grundlage haben. Lieben, das Wissen im menschlichen Leben hat eine Grundlage. Und auch im geistlichen Leben. Und unsere Grundlage ist die Gottesoffenbarung. Gott hat geredet. Und gerade in seinem ersten Brief zeigt der Apostel am Ende des ersten Kapitels diese Glaubensgrundlage, denn heilige Männer haben geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Wir haben uns auf der Konferenz in Wrist an eine ähnliche Aussage erinnert, die Paulus ausspricht, alle Schrift von Gott eingegeben, göttlich inspiriert oder wie es wörtlich auch heißen kann, göttlich eingehaucht. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Unser Glaube stützt sich hier auf dieses Wort. Und von daher ist es auch durchaus verständlich, dass der Feind an diesem Wort immer anfängt. Wenn es darum geht, unseren Glauben anzugreifen, beginnt der Feind immer mit diesem Wort und setzt die Fragezeichen.
Und wir wissen, am Ende bleibt da nichts mehr übrig, als nur noch die Umschlagdecke. Alles weg. Das ist die Taktik des Feindes und das ist das, was man heute Bibelkritik nennt. Aber Bibelkritik ist letztlich Gotteskritik. Denn Gottes Wort ist der Ausdruck Gottes. Petrus war von der Richtigkeit überzeugt und er spricht von dem kostbaren Glauben. Lieben, das ist etwas Kostbares. Wenn man glauben kann und glauben darf. Ich weiß um eine alte Schwester, die sehr krank war. Und der Arzt besuchte sie. Und diese alte Schwester sprach von ihrer Glaubensüberzeugung, selbst angesichts des Todes. Und dieser Arzt, der von nichts wissen wollte, kam nicht umhin, die Kostbarkeit ihres Glaubens zu bezeugen und anzuerkennen. Das musste er. Da kam er nicht umhin. Meine Lieben, was ist das für ein kostbarer Glaube? Der bringt die Ewigkeit schon in die Gegenwart. Er gibt uns Kraft und Freude. Er gibt unserem Leben einen ganz anderen Sinn, ein ganz anderes Ziel. Und Petrus hat das auch ganz klar damals so erlebt und erfahren. Wobei wir sagen müssen, dass eigentlich ein Apostel Paulus das vielleicht noch stärker empfunden hat. Ein Mann, der sich aufgeopfert hat, im Dienst für das Gesetz und dann die kostbare, wunderbare Erkenntnis Jesu Christi empfing. Der kostbare Glaube, den habt ihr mit uns empfangen. Das verbindet uns. Und zwar durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesu Christi. Der Apostel spricht von der Gerechtigkeit. Es ist gewiss bezeichnend, dass sowohl Petrus, wenn er von den Glaubensvorrechten und Segnungen redet, und ebenso auch Petrus nicht von der Liebe spricht, sondern von der Gerechtigkeit. Wenn wir an die Erlösung denken oder wenn wir von der Erlösung reden, von all den Segnungen und Kostbarkeiten, die uns geschenkt worden sind, dann verbinden wir das immer sehr leicht mit der Liebe Gottes. Nun, das stimmt auch. Aber die Liebe Gottes hätte überhaupt nicht wirksam werden können, wenn nicht zuvor die Gerechtigkeit Gottes wirksam geworden wäre. Wir sollten das nie übersehen. Darum beginnt auch ein Apostel Paulus im Römerbrief mit der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Von der Liebe spricht er erst im 5. Kapitel. Denn das war die gerechte Forderung Gottes, die erfüllt werden musste. Nicht an uns, wir konnten es nicht, sondern an dem Herrn Jesus. Durch seinen gerechten Wandel hat er die Voraussetzungen geschaffen, um dann die gerechten Forderungen im Gericht entgegenzunehmen. Daher ist das Erlösungswerk in erster Linie ein Werk der göttlichen Gerechtigkeit. Wir sollten auch darauf einmal achten, gerade in den apostolischen Briefen, wie oft gerade auf die Gerechtigkeit hingewiesen wird. Gott ist befriedigt, vollkommen befriedigt worden durch das Werk seines vielgeliebten Sohnes. Und deshalb kann er seine Liebe, seine Gnade und auch seine Barmherzigkeit jetzt völlig offenbaren. Nun, in dem Ausdruck durch die Gerechtigkeit unseres Gottes liegt vielleicht noch ein anderer Gedanke. Vielleicht könnte man sagen, Petrus will sagen, Gott stand und steht zu seinen Verheißungen, die er schon im Alten Testament gegeben hat. Denken wir an Abraham. Denken wir an David. Männer des Glaubens, denen Gott wunderbare Verheißungen gegeben hat. Und Gott hat sie erfüllt. Und wenn wir einmal in die Evangelien hineinschauen und auch in den Briefen, wie oft wird darauf Bezug genommen, wie es die Propheten zuvor gesagt haben. Gott steht zu seinem Wort. Auch wenn es manchmal den Eindruck hatte, als ob alles verloren wäre. Wenn wir einmal die Geschichte Israels verfolgen, wir werden daran erinnert, dass dieser verheißene Messias und Christus aus dem Hause Davids kommen sollte. Und es gab Situationen, da stand das Haus Davids sogar in der Gefahr, ausgerottet zu werden. Oder denken wir an jene treulosen Könige, die Israel gleichsam immer tiefer hineingeführt haben in den Abfall. Und doch ruft gerade in dieser dunklen Zeit eines Manasse der Prophet Jesaja. Er spricht von einem Zeichen, das euch gegeben wird. Die Jungfrau wird schwanger werden. Und ein Kind ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Lieben, das waren Aussagen, die Gott durch den Propheten Jesaja dem Volke zurief, wo praktisch alles schon so gut wie am Ende war. Die Heere Babylons bereiteten sich schon vor, um Jerusalem zu zerstören. Da wird diese wunderbare Botschaft weitergegeben. Und andere haben es dann später erlebt. Ein Zacharias, ein Simeon, der dort in den Tempel kam und dann dieses Kind in seine Arme nahm und dann von dieser Freude spricht, die sein Herz damals erfüllt hat. Nun lässest du deinen Knecht in Frieden gehen, denn meine Augen haben das Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht vieler Völker. Meine Lieben, dieses Kind, das war nicht anders wie jedes andere Kind auch. Meine Lieben, was man heute so auf den Bildern sieht, dass der Herr einen Heiligenschein hatte, das stimmt hinten und vorne nicht. Er hatte keinen Heiligenschein. Das war die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, die ein Simeon hatte. Und Zacharias belehrt durch den Heiligen Geist, durch die Offenbarung Gottes, er spricht von einem Besuch. Es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Gott ist gerecht. Er steht zu seinen Verheißungen. Meine Lieben, wenn er damals dazu gestanden hat, steht er heute auch dazu. Es besteht tatsächlich kein Grund, an irgendeiner Verheißung Gottes zu zweifeln. Gottes Wort ist immer wahr. Es hat sich als wahr, als zuverlässig erwiesen. Und deshalb sollten wir es festhalten. Trotz aller Bibelkritik und trotz aller Versuche, immer wieder Fragezeichen zu setzen, aber. Nein, es ist so. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, in Christus Jesus, ist das Ja und ist das Amen. Amen bedeutet, es geschehe, es wird sein. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Eine wirklich zu Herzen gehende Aussage. Gott hat uns alles geschenkt, was notwendig ist und was wir brauchen. Da fehlt auch nichts eines. Lieben, da brauchen wir nicht anzufangen, noch irgendwie nach einem Ersatz Ausschau zu halten. Wenn man alles hat, braucht man keinen Ersatz mehr. Und das will Petrus uns hier noch einmal in ganz besonderer Weise zurufen. Ja, was hat er uns gegeben? Alles. Und zwar in Betreff des Lebens. Nun, hier wird natürlich nicht vom irdischen Leben geredet. Hier wird vom göttlichen Leben geredet. Gott hat uns sein Leben gegeben. Er spricht später in den nächsten Versen, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Im ersten Kapitel, im ersten Brief, da spricht er auch, wie das geschehen ist. Durch die Wiedergeburt. Wir wissen um diese Aussage damals im Gespräch mit Nikodemus. Es sei denn, dass jemand von oben her geboren werden kann. So heißt es eigentlich wörtlich. Ihr müsst von oben geboren werden. Nikodemus ist erstaunt. Wie geht das? Ist doch gar nicht möglich. Wir merken, wie irdisch dieser Mann damals gedacht hat. Nun, wir denken auch oft irdisch. Und manches können wir auch nicht verstehen. Aber der Jesus sagt es damals dem Nikodemus und damit auch uns. Durch Wasser und Geist. Da muss was Neues hinein ins Leben. Da muss göttliches Leben hinein. Und jede Wiedergeburt ist der Empfang des neuen göttlichen Lebens. Der Apostel Johannes bezeugt das genauso. Und es ist bezeichnend, dass gerade Johannes das so deutlich herausstellt. Und warum? Nun, auch damals gab es Leute, die das alles in Frage stellten. Man leugnete die Gottessohnschaft des Herrn Jesus. Das war mit der Grund, warum einmal das Evangelium geschrieben wurde und auch der erste Brief. Tatsächlich eine Verteidigungsschrift, so könnte man sagen, im Blick auf die Person des Herrn Jesus. Am Ende des Evangeliums steht das. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dann sagt er noch was. Damit ihr glaubend Leben habt in ihm. Das erste finden wir mehr in seinem Evangelium, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dass wir glaubend Leben haben in ihm, das finden wir mehr in seinem ersten Brief. Denn da zeigt er das ganz klar und unmissverständlich, das, was wahr ist in ihm, da war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dieses göttliche Leben, sagt Johannes, das ist jetzt in euch. Nun, das wurde natürlich damals von vielen in Frage gestellt, genauso wie heute. Man kann es sehr gut verstehen, dass natürliche Menschen, ungläubige Menschen das in Frage stellen. Und warum, erklärt Johannes auch. Denn wenn sie ihn, den Herrn Jesus, nicht erkannt haben, dann werden sie euch auch nicht erkennen. Darum erkennt uns die Welt nicht. Weil sie ihn auch nicht erkannt hat. Hier liegt das Geheimnis. Das Geheimnis des göttlichen Lebens, das Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns alles gegeben. Betreffs des Lebens. Lieben, dieses Leben ist das Auferstehungsleben. Wir hätten mit dem Herrn Jesus nie in Verbindung kommen können, wenn er nicht gestorben wäre. Da kamen die Griechen. Diesen Glauben, man hat oft mit Recht gesagt. Den Glauben könnte man als die Hand bezeichnen. Und die Hand nimmt das Geschenk. Der Glaube nimmt das Geschenk Gottes. Das ist alles, was wir tun können. Und wir können uns dann darüber freuen. Und wir können in dieser herrlichen Gewissheit des Glaubens leben. Und darum geht es auch hier dem Apostel Petrus, uns das noch einmal groß zu machen. Damit wir, wie er am Ende dieses ersten Abschnitts sagt, denn also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Reichlicher Eingang. Hier geht es natürlich nicht um das Sterben. Diese Aussage wird oft angewendet, wenn Gläubige abgerufen werden. Gewiss ist das auch ein Eingang. Aber hier geht es um den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn. Das Wort Reich könnte man auch etwas anders übersetzen. Dann wird es vielleicht verständlicher. Bereich. Ein Reich ist ein Bereich. Und Paulus sagt einmal im Kolosserbrief, dass wir versetzt worden sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Man könnte auch sagen, in diesen Bereich. Da sind wir schon hineinversetzt. Und hier spricht er von einem reichlichen Eingang. Was ist das Gegenteil von reichlich? Ärmlich. Sagen wir, das liegt dann an uns. Ob wir reichlichen Eingang haben oder ärmlichen Eingang. Ob wir in dem Reichtum des Christus leben oder ob unser Leben arm ist. Das liegt an uns. Das liegt daran, ob wir das Geschenk wirklich besitzen, verwalten und genießen. Oder ob wir ihm nicht den Raum geben, der es eigentlich haben soll in unserem Leben.